30 Jahre UN-Kinderrechtskonvention. Die Kinderrechtswoche.
Wir dürfen nicht geschlagen werden.
Kinder haben Rechte, in die Schule zu gehen.
Kinder haben Rechte zum Spielen.
Welche Rechte haben Kinder?
Dass Kinder Recht haben zu reden.
Kinder haben Rechte zu lernen.
Vom 18. bis 22. November. Die Kinderrechtswoche. Nur auf Radio.
Das Recht auf elterliche Fürsorge, auf Privatsphäre und persönliche Ehre, sowie das Recht auf Spiel, Freizeit und Ruhe. Diese Rechte gehören zu den Kinderrechten, die vor mehr als 25 Jahren bei der UN-Konvention diskutiert und letzten Endes auch verabschiedet wurden. Damit ihr Kinder und Jugendlichen da draußen auch wisst, was eure Rechte sind, vor allem im Bereich auf Erziehung und Bildung, bekommt ihr jetzt einen Einblick in die Geschichte und in den Inhalt der Kinderrechte auf Erziehung und Bildung. Bitte und Danke sagen, was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu, ehrlich wert am längsten. Das sind die Dinge, die eigentlich jeder im Laufe seiner Erziehung schon mal gehört und gesagt bekommen hat. Aber wie sehen eigentlich die Grundbausteine der Erziehung aus und wo haben diese ihren Ursprung? Ein Rahmen für diese Grundbausteine legt zum Beispiel das Recht auf Erziehung fest. Das Menschenrecht auf Erziehung besteht aus drei elementaren Punkten.
Erstens, jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftlichen Persönlichkeit. Zweitens, Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die ihnen obliegenden Pflicht. Über ihre Bestätigung wacht die staatliche Gesellschaft. Drittens, Jugendhilfe soll zur Verwirklichung des Rechts nach Absatz 1 insbesondere junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung zu fördern und dazu beitragen, Benachteiligungen zu vermeiden und abzubauen. Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung unterstützen, Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen. Dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihren Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen.
Das Recht auf Erziehung ist also mit einigen Pflichten verbunden. Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf Unversehrtheit und körperliche, geistige und seelische Entwicklung. Verletzungen der Fürsorge- und Erziehungspflichten gegenüber den Schutzbefohlenen sind nach deutschem Strafrecht also Vergehen, die bis zu 3 Jahre Haftstrafe oder einer Geldstrafe führen können. Als schwerwiegende Vergehen versteht man zum Beispiel das Ableiten des Schutzbefohlenen in einen kriminellen Lebenswandel, die körperliche Misshandlung oder Verwahrlosung des Kindes und das Verhindern des regelmäßigen Schulbesuchs. Vor allem Gewalt in der Erziehung stellt immer noch in vielen Fällen ein schwerwiegendes Problem dar, auch wenn es dagegen schon seit dem 2. November 2000 ein Gesetz gibt. Das Gesetz zur Ächtung von Gewalt in der Erziehung. Es steht in engem Zusammenhang mit den Zielsetzungen der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen im Jahr 1989 und des Nationalen Aktionsplans für ein kindergerechtes Deutschland. Die Kampagne Mehr Respekt vor Kindern diente dazu, diese Gesetzänderung bekannt zu machen. Das Gesetz verankert das Recht auf gewaltfreie Erziehung in § 1631 Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches. Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig. Wir gehen jeden Tag zur Schule, setzen uns an unseren Platz und hören zu. Wir hören zu, wie uns etwas über den Satz des Pythagoras, die grüne Gentechnik oder ganz simpel unser politisches System beigebracht wird. Dabei vergessen wir ganz schnell mal, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass wir nicht alle nur in die Schule dürfen, sondern sogar müssen. Wir vergessen, was für ein Privileg wir genießen und auf was dieses eigentlich basiert. Dem Recht auf Bildung. Davon hat bestimmt jeder bereits etwas gehört, aber woher kommt dieses Recht überhaupt? Die Bedeutung hat im Laufe unserer Geschichte einige Entwicklungen hinter sich gebracht. Beginnen wir mit einer kleinen Zeitreise in die Antike. Zu dieser Zeit gab es bereits Gelehrte und Schulen, allerdings waren sich diese nie einig, aus welchen Inhalten Bildung eigentlich wirklich bestand. Trotzdem gab es auch damals schon eine sogenannte Allgemeinbildung, die als höheres Lebensziel der Menschen angesehen wurde. Die Bildung wurde damals als Ergebnis des Erziehungsprozesses verstanden. Während die Sophisten zum Beispiel auf rhetorisch-praktische Fähigkeiten setzten, rückten andere wie Sokrates und später auch Aristoteles die philosophisch-wissenschaftliche Bildung in Vordergrund. Reisen wir nun weiter ins Mittelalter. Nun wurde die Bildung vor allem auf die Religion bezogen. Menschen waren der Ansicht, man werde durch Gott gebildet, nach seinem Abbild. Somit glaubten die Menschen, dass sie selbst erstmals keinen Einfluss auf ihre Bildung hatten. Sie waren im Glauben, dass der sogenannte dumme Mensch, Homo insipiens, erst durch die richtige Erziehung zum weisen Menschen, Homo sapiens, wird. Kommen wir nun zum Ende unserer kleinen Zeitreise. Der Wendepunkt des Bildungsbewusstseins. Der Begriff der Bildung entwickelte sich mehr hin zur Subjektivität. Im 18. Jahrhundert, besonders im deutschen Idealismus, hieß Bildung vor allem die Entwicklung des Geistes mit dem Ziel der vollkommenen Persönlichkeit. Das Ich als Werk meiner selbst, So bezeichnet Johann Gottlieb Fichte diesen Prozess. Schließlich macht Humboldt Bildung zum Programm. Das sich bilden als Persönlichkeitsentwicklung und als reiner Selbstzweck war anfangs nicht ausgerichtet auf ein materielles Ziel. Das geschah erst Anfang des 19. Jahrhunderts durch die Einführung von Lehrplänen. Nutzen und Gewinn von Bildung wurden seither immer wichtiger. Diese Entwicklungen führten also zu unserem heutigen Verständnis von Bildung. Die zentrale Grundlage für das Menschenrecht auf Bildung ist die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die am 10.12.1948 von der Generalversammlung der UN verabschiedet wurde. Auf ihr beruht die gegenwärtige Kontur des Menschenrechts auf Bildung, welches Artikel 26 wie folgt formuliert.
Erstens, jeder hat das Recht auf Bildung. Die Bildung ist unentgeltlich, zumindest der Grundschulunterricht und die grundlegenden Bildung. Fach- und Berufsschulunterricht müssen allgemein verfügbar gemacht werden und der Hochschulunterricht muss allen gleichermaßen entsprechend ihren Fähigkeiten offenstehen. Zweitens, die Bildung muss auf die volle Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit und auf die Stärkung der Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten gerichtet sein. Sie muss zu Verständnis, Toleranz und Freundschaft zwischen allen Nationen beitragen und der Tätigkeit der Vereinten Nationen für die Gewahrung des Friedens förderlich sein. Drittens, die Eltern haben ein vorrangiges Recht, die Art der Bildung zu wählen, die ihrem Kind zuteil werden soll.
Das Recht auf Bildung wird daher als zentrales Instrument verwendet, da es zur Förderung der Menschenrechte insgesamt beitragen soll. Denn die Bildung ist wichtig für die Fähigkeit, sich für die eigenen Rechte einzusetzen und sich für die grundlegenden Rechte anderer zu engagieren. Das gilt für alle Menschen gleich, ohne Diskriminierung jeglicher Art, da das elementare Prinzip der Menschenwürde schließlich für jeden gilt. Für die Umsetzung des Rechts auf Bildung ist vor allem auch der grundlegende Kommentar des Sozialpaktausschusses der Vereinten Nationen 1999 wichtig. Darin werden die 4 Strukturelemente des Rechts auf Bildung näher bestimmt: Verfügbarkeit, Zugänglichkeit, Angemessenheit und Adaptierbarkeit. Das Menschenrecht auf Bildung formuliert zusammengefasst also den freien Zugang zu Bildung, Chancengleichheit und das Schulrecht. Dieses Grundrecht wird sowohl durch die UN-Menschenrechtskommission als auch durch den UN-Ausschuss über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte überwacht. Der UN-Sonderberichterstatter Werner Muñoz inspizierte in diesem Zusammenhang im Februar 2006 Deutschland. Seine Ergebnisse bündelt der UN-Beauftragte in 7 Forderungen zur inhaltlichen und strukturellen Reform des deutschen Bildungssystems.
Erstens, Wandel von einem selektiven Bildungssystem zu einem System, bei dem das Individuum unterstützt wird. Zweitens, größere Unabhängigkeiten der Schulen. Drittens, Verbesserung der Bildungsinhalte und Methoden, insbesondere durch eine systematische Sprachausbildung der Migranten. Viertens, Verstärkung der demokratischen Schulkultur. Fünftens, verstärkte Kindergartenangebote, die Einführung von Ganztagsschulen und den Verzicht auf ein gegliedertes Schulsystem. Sechstens, eine andere Ausbildung für Lehrer, die nicht nur in einem Fachgebiet spezialisiert sein sollten, sondern auch auf pädagogischer Ebene. Siebtens, stärkere Investitionen und mehr Finanzmittel für frühkindliche Unterstützung.
Mit einer seiner größten Kritikpunkte waren zum Beispiel, dass Flüchtlingskinder, die bisher nicht in allen Bundesländern von der Schulpflicht erfasst wurden, ein Recht auf den Schulbesuch hätten. Dies führt auch heute noch zu juristischen Auseinandersetzungen und politischen Diskussionen, vor allem auch wegen Ausländern ohne Aufenthaltsstatus und Zugewanderten im Zuge der Flüchtlingskrise. Beispielsweise war die Schulpflicht für Flüchtlingskinder ein zentrales Element der Debatte um den Entwurf für ein bayerisches Integrationsgesetz. Zudem kam es auch noch zu Gerichtsurteilen um den gemischtgeschlechtlichen Sport- und Schwimmunterricht sowie das Tragen eines Kopftuchs in der Schule. Die Hauptursache für die Verletzung des Rechts auf Bildung sind Konflikte und Armut im Land. In vielen Entwicklungsländern zum Beispiel sind die Eltern auf die Mitarbeit der Kinder angewiesen, um die eigene Existenz zu sichern. Kinder müssen wegen aufwendiger Nahrungsmittelbeschaffung im Haushalt und bei der Feldarbeit helfen. Viele Familien können für die schulischen Materialien die nötigen finanziellen Mittel nicht aufbringen. Häufig sind die Eltern zudem Analphabeten und die Motivation, die Kinder in die Schule zu schicken, ist sehr gering. Ein weiterer Faktor ist die finanzielle Lage der Staaten. Viele der Entwicklungs- und Schwellenländer verfügen nicht über die Geldmittel, um genügend Schulen zu bauen, Lehrer einzustellen und für die erforderliche Ausstattung zu sorgen. Die Folge ist, dass Schulen fehlen und die bestehenden Schulen oft schlechter Qualität sind. Die Lehrer sind nicht ausgebildet, Schulklassen sind überfüllt, Lehrmaterialien und sanitäre Anlagen sind nicht oder kaum vorhanden. Die fehlenden Mittel führen auch dazu, dass Kinder aus verschiedenen Gebieten täglich beschwerliche oder gefährliche Schulwege auf sich nehmen müssen. Viele Eltern verzichten darauf, ihre Kinder den Gefahren auszusetzen und lassen diese stattdessen zu Hause. Nicht zuletzt verwehren Konflikte und Kriege den Kindern das Recht auf Bildung. Schulen werden angegriffen und zerstört und von Milizen oder Militäreinheiten besetzt, um sie als Kasernen zu benutzen. Insgesamt werden 28,5 Millionen Kinder weltweit durch bewaffnete Konflikte daran gehindert, zur Schule zu gehen. Insbesondere die Lage in Zentralafrika, Mali, Syrien oder Kongo tragen zu dieser hohen Zahl bei. Und auch wenn es definitiv positive Entwicklungen gibt, sind es dennoch immer noch zu viele Kinder ohne Bildung. Im Jahre 2000 waren insgesamt 102 Millionen Kinder aus verschiedenen Gründen daran gehindert, eine Schule zu besuchen. Im Jahre 2011 war die Zahl um fast die Hälfte gesunken. Sie betrug 57 Millionen, wobei mehr als die Hälfte dieser Kinder aus der Subsahara-Region kam. Global fehlt 123 Millionen jungen Menschen zwischen 14 und 25 Jahren das Grundwissen im Schreiben und Lesen. 61% von ihnen sind junge Frauen. Mehr als 20% der Kinder aus Afrika haben noch nie eine Schule besucht. Die schulische Bildung wird gemäß UNICEF insbesondere Kindern verwehrt, die einer ethnischen, kulturellen oder sprachlichen Minderheit angehören, aus ärmlichen oder abgeschiedenen Gegenden kommen. Das Kinderrecht der Bildung und der Erziehung stehen dennoch manchmal miteinander im Konflikt. Ein sehr präsentes Beispiel dafür ist die Diskussion über die Sexualerziehung. Die Forderung des Staates auf Aufklärung lehnen viele Eltern ab und fordern stattdessen ein Recht, ihre Kinder vor der Konfrontation ihrer eigenen Sexualität zu schützen. In ganz extremen Fällen kann dies sogar bis zur Schulverweigerung führen. Um in solchen Fällen trotzdem eine fachliche Bildung ermöglichen zu können, wird teilweise die Legalisierung des Homeschooling gefordert. So, und damit ihr da draußen euch jetzt noch eine professionellere Sicht der Dinge anhören könnt, gibt es jetzt noch ein kleines Interview mit Frau Dr. Scholz.
Ja, hallo, mein Name ist Bettina Scholz. Ich bin Lehrerin an dem Ulmer Gymnasium und dort auch als Beratungslehrerin tätig.
Also, ich habe gerade schon im Beitrag was zu Homeschooling erzählt und dass super viele Eltern lieber ihre Kinder zu Hause unterrichten würden, statt an öffentlichen Schulen. Wie ist denn Ihre Meinung als Lehrerin dazu?
Ja, in Deutschland gilt ja jetzt fast genau seit 100 Jahren die Schulpflicht. Und Schule ist auf alle Fälle mehr als nur ein Ort, an dem man Mathe, Bio oder Englisch lernt. Schule ist ein Ort, wo soziale Kontakte geknüpft werden, Freundschaften geschlossen werden. Und Schule ist auch ein Ort, wo Jugendliche kompetent werden im Umgang mit Menschen, die sie sich nicht ausgesucht haben, mit denen sie aber klarkommen müssen und auch klarkommen können. Ich finde, Homeschooling birgt gegenüber dem Besuch einer Regelschule deutliche Nachteile. Die Lerninhalte sind nicht standardisiert, sie werden auch nicht überprüft und die soziale Kompetenz wird zu Hause nicht in dem Maße gestärkt wie in einer Regelschule.
Vor allem viele Leute wollen ihre Kinder lieber zu Hause unterrichten, aus einem ganz bestimmten Grund. Und zwar sind viele Menschen mit Sexualkunde nicht ganz im Einklang, weil viele Eltern ihre Kinder eben vor der eigenen Sexualität mehr oder weniger auch schützen möchten. Wie sehen Sie das denn? Sehen Sie das ja, super problematisch?
Sexualkundeunterricht gibt es mittlerweile jetzt seit 50 Jahren an Schulen und glücklicherweise wird jetzt auch nicht mehr von Bienchen und Blümchen gesprochen, sondern es wird unverkrampft und sachlich aufgeklärt. Kernthemen waren von Anfang an Körper, Verhütung, Schwangerschaft, vor allem auch sexuell übertragbare Krankheiten. Insofern ist dieser Unterricht sehr wichtig. Mittlerweile gehören auch Themen wie Homosexualität, Transgender oder Geschlechtsnormen zum Thema. Es ist wichtig, dass darüber gesprochen wird, dass Sexualität nicht tabuisiert wird. Das finde ich gut. Natürlich kann man sich fragen, ob mittlerweile Sexualität und Geschlechtlichkeit nicht zu sehr in die Öffentlichkeit gezerrt werden. Und so ist auch die Schule sicher nicht der Ort für alle Fragen. Beispielsweise sexuelle Praktiken sind häufig schambesetzt oder natürlich auch individuell. Insofern ist es auch sinnvoll, dass die Klassen vielleicht geschlechtsspezifisch bei manchen Themen getrennt werden. Es geht nicht um übertriebene Sexualisierung von Bildungsinhalten, sondern um Information und Aufklärung, die ich für sehr wichtig halte.
Und wie sehen Sie das Schulsystem allgemein, gerade in Deutschland? Also finden Sie, dass es noch sehr lückenhaft ist oder dass es eigentlich alles gut so wie, also gut ist, wie es ist?
Also als Lehrerin denke ich, man könnte am Prestige des Lehrerberufs schon auch ein bisschen arbeiten. Also wenn ich es jetzt vergleiche beispielsweise mit Finnland, was ja das Siegerland des PISA-Tests ist, dort haben Pädagogen einen ganz anderen Stellenwert. Bildung wird dort als Investition in die Zukunft gesehen und deswegen gelten Pädagogen auch als ganz wichtige Protagonisten einer Zukunftsbranche. Da könnten wir hier durchaus noch ein bisschen dran arbeiten, dass man Pädagogen als Unterstützer und als Partner der Kinder sieht.
Okay, dann kommen wir jetzt auch schon zur letzten Frage. Und die wäre, wenn Sie eine spezifische Sache am Schulsystem hier in Deutschland ändern würden, was genau wäre das dann?
Also ich wäre auf alle Fälle für die Einführung des Zentralabitur, weil ich sehe doch sehr große Unterschiede. Ein pensionierter Gymnasiallehrer hat sich mal die Mühe gemacht, einen fiktiven Abiturienten sich vorzustellen und hat eben durchaus darstellen können, dass bei gleicher Leistung unterschiedliche Abi-Noten herauskamen, sogar in manchen Bundesländern der Schüler gar nicht zum Abitur zugelassen worden ist. Und die Notenunterschiede zwischen beispielsweise Bremen, Hamburg, Berlin auf der einen Seite, wo dieser Schüler dann mit 2,2 zum Abiball gehen konnte, und Baden-Württemberg, Bayern und Thüringen, wo derselbe Schüler dann mit 2,7 bzw. 2,8 Abiturschnitt rauslief, die sind dann schon beträchtlich und da ist schon eine Ungerechtigkeit zu sehen und auch eine Chancenungleichheit. Also hier würde ich auf alle Fälle mich für das Zentralabitur aussprechen. Free FM.